HR Info. Netzwelt.
Dark Patterns, das bedeutet dunkle Muster. Und das klingt so ein bisschen nach Star Wars und der dunklen Seite der Macht. Und es hat, bei Licht betrachtet, tatsächlich auch was damit zu tun. Dunkle Muster manipulieren uns als Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn wir im Netz unterwegs sind, wenn wir was einkaufen oder was buchen. Häufig steckt manipulatives Design im Netz dahinter. Unsere freie Entscheidung wird massiv beeinflusst, sagen Kritiker. Das ist nicht nur Verbraucherschützern ein Dorn im Auge. Auch die Politik versucht mit mehr oder weniger großem Erfolg, diese subtile und immer intensiver werdende Manipulation einzudämmen. Die dunkle Seite der Marktmacht, das ist das Thema heute in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Dunkle Muster, Dark Patterns. Wir alle werden im Netz ständig damit konfrontiert, wenn wir was einkaufen, zum Beispiel. Da steht dann bei der Produktbeschreibung, 35 andere User sehen sich dieses Produkt auch gerade an, oder? Nur noch 2 verfügbar, jetzt aber schnell zuschlagen. Hier wird Druck auf uns, auf die Kunden aufgebaut und fast immer steckt ziemlich wenig Wahrheit und ziemlich viel Fantasie des Betreibers eines E-Shops hinter solchen Meldungen, eben solchen Patterns. Machen wir uns jetzt erstmal schlau und schauen uns die Technologien an, mit denen Patterns generiert werden. Dabei hilft uns Silvester Tremmel vom Online-Portal heise.de. Er kennt sich aus mit diesen trickreichen Verfahren, mit denen wir im Netz, beim Einkaufen oder auch auf Social-Media-Plattformen manipuliert werden. Herr Tremmel, Dark Patterns, ich habe es schon gesagt, das klingt so ein bisschen nach Star Wars, nach der dunklen Seite der Macht. Was passiert denn da technisch ganz genau, wenn mich beispielsweise ein Webshop in meinem Kaufverhalten beeinflussen, wenn er mich manipulieren will? Lande ich da, ja, um im Bild zu bleiben, so ein bisschen im schwarzen Loch des E-Commerce?
Ja, wenn man so will. Also der Name kommt daher, Patterns sind sozusagen Elemente einer Benutzeroberfläche. Mhm. Und man kann die halt so gestalten, dass die möglichst intuitiv zu bedienen ist. Das ist das, was man normalerweise lernt oder eben auch erforscht, wie Menschen solche Elemente wahrnehmen und dann interpretieren. Und man kann diese Ergebnisse halt umdrehen und dann landet man sozusagen bei Dark Patterns, die also absichtlich den Nutzer dazu bringen, etwas zu tun, was er so eigentlich gar nicht tun wollte. Und das einfachste Beispiel für sowas ist halt irgendwie ein Dialog, wo dann nicht der irgendwie Okay-Button blau hinterlegt ist und irgendwie hervorgehoben, sondern der Jetzt-Kaufen-Button. Und sie wollen das eigentlich nur wegklicken und sie klicken aber auf jetzt kaufen.
Stecken da vielleicht auch Algorithmen dahinter, die mein Verhalten aufzeichnen, es analysieren und mich dann beeinflussen, also zu einem gewissen Zeitpunkt sozusagen diese Patterns dann ausliefern auf der Webseite?
Das wird gemacht, ja. Das kennt auch zum Beispiel jeder von zum Beispiel von YouTube, wenn sie da ein Video gucken. Das ist ja irgendwann zu Ende und dann wird ihnen natürlich gleich das nächste Video vorgeschlagen und das fängt auch automatisch an zu spielen in der Regel nach irgendwie 3 Sekunden Pause. Mhm. Das dient natürlich dazu, dass sie möglichst auf der Seite bleiben und da irgendwie sich festfahren. Ne? Das hat sowas von einem einarmigen Banditen. Es kommt halt immer gleich was Interessantes nach. Und der eine Teil dieses Elements ist halt ganz stupide, dass eben diese Videos automatisch starten. Das ist auch schon ein Dark Pattern, weil sie das eventuell nicht wollten. Das haben sie jedenfalls nicht ausgelöst. Und der andere Teil ist eben, welches Video dann kommt. Und da steckt natürlich ein Algorithmus dahinter, der versucht, sie in ihrem Schauverhalten zu analysieren und dann zu überlegen, naja, welches Video wird den jetzt vermutlich möglichst gut fesseln, sodass er weiterguckt.
Kann ich das denn als normale Nutzerin, als normaler Nutzer erkennen, diese Manipulationsverfahren? Hat das was mit den Cookies zu tun, denen ich zustimmen muss, bevor ich eine Webseite betrete?
Also bei diese Cookie-Dialoge sind auch ein schönes Beispiel von Dark Patterns. Die sind ja immer so gemacht, dass sie irgendwie mit einem Klick sagen können, ja, alles ist okay, und sie brauchen 17 Klicks in 3 Unterseiten, um irgendwie zu sagen, nee, irgendwie nur die nötigen Cookies. Das ist ganz klassisches Dark Pattern. Die Analyse von ihnen im Allgemeinen, also das ist ja auch ein Problem, was zum Beispiel bei auftritt, wenn sie so im Internet unterwegs sind und irgendwie Werbung ausgespielt wird, die versucht ja auch zu analysieren, was interessiert sie am besten. Das ist ein ganz allgemeines Problem. Man kann da schon als Nutzer sich auch wehren. Man kann zum Beispiel seinen Browser so konfigurieren, dass der jedes Mal, wenn sie ihn schließen, sämtliche Cookies löscht. Das hat den Effekt, dass sozusagen sie nicht über verschiedene Browser-Sessions hinweg getrackt werden können. Also wenn sie am nächsten Tag den Browser wieder aufmachen, dann erkennen diese Netzwerke sie nicht wieder. Das geht aber auch mit einem gewissen Komfortverlust einher. Also dann erkennt eben auch zum Beispiel Facebook sie nicht wieder und sie müssen sich halt neu einloggen.
Was versprechen sich die Macher dieser Seiten von Dark Patterns? Welchen Benefit haben die?
Oh, das hängt davon ab, wofür die zum Einsatz kommen. Also bei einem E-Shop zum Beispiel ist ein ganz klassisches Dark Pattern, diese komischen Zahlen, da steht dann, oh, 20 andere Leute schauen sich auch diesen Artikel an, wenn sie sich jetzt nicht beeilen, dann ist der weg und so. Und die versprechen sich davon natürlich, dass sie eher auf Kaufen klicken, weil sie in Stress geraten und sich unter Druck gesetzt fühlen und der Meinung sind, sie müssen das jetzt kaufen oder es ist halt weg. Da gab es auch immer wieder in der Vergangenheit Fälle, wo diese Zahlen einfach erstunken und erlogen waren.
Also ne.
Aber man kann die natürlich auch tracken, das ist für den Website-Betreiber ein bisschen aufwendiger. Und dann kann er aber zumindest behaupten, wahre Zahlen zu liefern und insofern ist es dann rechtlich ein bisschen vertretbarer.
Dark Patterns spielen ja auch auf Social Media Plattformen eine wichtige Rolle, bei Facebook, bei Twitter, Instagram. Was passiert denn da eigentlich technisch?
Also Facebook und Instagram und so sind zum Beispiel ganz berühmt für ihre Dark Patterns in den Datenschutzeinstellungen.
Genau.
Die auch Google, die bieten Ihnen da 1000 Optionen und das hat zweierlei Effekt. Das eine ist, Sie nehmen wahr, Sie können das alles einstellen. Google ist Ihr Freund, oder Facebook oder wer auch immer, und bietet Ihnen sozusagen da sämtliche Optionen, die überhaupt nur bietbar sind. Der andere Effekt ist, Sie sind vollkommen im Wald, weil es eben so viele Optionen sind, und Sie müssen sich durch alle möglichen Unterseiten klicken und die Funktionen hängen irgendwie miteinander zusammen. Und wenn Sie sich da nicht irgendwie eingehend mit beschäftigen, dann kriegen Sie es halt nicht so hin, dass sozusagen keinerlei oder das kein Tracking mehr geschieht oder halt Ihre Datenschutzeinstellungen wirklich sozusagen auf das Minimum heruntergefahren werden. Und andererseits halt zu sagen, ja, das passt schon alles, so wie du dir das gedacht hast, Google, das ist natürlich sehr einfach.
Ist es genau das, was die Betreiber wollen, es möglichst schwierig zu machen für uns Nutzerinnen, für uns Nutzer, diese Dark Patterns zu beeinflussen?
Ja, also das ist sozusagen, warum ein Dark Pattern dark ist, weil es versucht, gegen Sie also gegen den Nutzerwillen zu arbeiten.
Vielen Dank an Silvester Trebbel vom Online-Portal heise.de. Er hat uns erklärt, wie Dark Patterns aussehen und wie sie technisch funktionieren. Dark Patterns sorgen dafür, die freie Entscheidung, die wir eigentlich haben sollten, im Netz so schwer wie möglich zu machen. Wir werden gedrängt und abgehalten, plagen uns mit intransparenten Geschäftsbedingungen herum, die zudem auch noch schwer auffindbar sind. Vor wenigen Tagen hat der Bundestag auf Initiative von Verbraucherschutzministerin Christine Lambrecht von der SPD ein Gesetz für faire Verbraucherverträge verabschiedet. Das soll dem Treiben im Netz, soll auch den Einfluss dieser allgegenwärtigen Dark Patterns eindämmen. Ich spreche jetzt mit Alexandra Gese. Sie ist für die Fraktion der Grünen Mitglied im Europaparlament. Frau Gese, ist das aus Verbrauchersicht, aus Netznutzerinnen-Sicht der große Wurf, was da jetzt in Berlin in ein Gesetz gegossen wurde?
Das war mit Sicherheit nicht der große Wurf. Wir hätten deutlich mehr erwartet. Eine gute Nachricht gibt es aber, und das ist der sogenannte Kündigungsbutton, mit dem man jetzt Verträge, die man im Internet abgeschlossen hat, im Internet auch mit einem einfachen Button, der auch klar gekennzeichnet ist, kündigen kann. Das war überfällig und das würden wir uns auch auf europäischer Ebene wünschen.
Sie kennen ja auch dieses Verzweifeln vor dem Monitor, das uns alle Tage ereilt. Endlose Cookie-Listen, immer wieder muss man hier klicken und da klicken, sich durch riesige Listen durchwühlen. Ist das nicht furchtbar?
Das ist absolut furchtbar, das ist unzumutbar. Also ich gehöre, glaube ich, zu den ganz, ganz wenigen Menschen, die das tatsächlich noch tun, die auch jedes Mal, wenn sie einen Presseartikel lesen wollen, immer noch das berechtigte Interesse suchen. Das kennen nämlich viele Leute nicht, hinter dem sich dann noch meistens mal 5 oder 6 bereits aktivierte Buttons verstecken. Das ist auch definitiv nicht im Sinne des Erfinders, denn eigentlich geht es ja darum, dass man als Nutzer oder Nutzerin eine freie Wahl hat. Das heißt, ich würde eigentlich erwarten, dass dort Ja oder Nein steht und nicht, dass die Nein-Option versteckt ist.
Diese Optionen sind ja auch sozusagen Folgen eines Gesetzes. Das ist ja relativ neu. Nun machen sich ja viele Menschen einen schlanken Fuß. Völlig entnervt, kann man verstehen, drücken überall nur noch den Ja-Button, um vorwärts zu kommen. Ging das nicht so ein bisschen nach hinten los mit diesem Gesetz, wenn ich mir dieses tagtägliche Theater angucke?
Das Gesetz ist systematisch torpediert worden von den Anwendern. Denn wie gesagt, im Gesetz steht ja eigentlich, man muss eine freiwillige Zustimmung erteilen. Das ist aber bei der Art und Weise, wie Cookies heute gestaltet sind, eben gar nicht möglich. Und ich glaube, da ist es jetzt endlich auch an der Zeit, dass die Datenschutzgrundverordnung auch mal anständig durchgesetzt wird. Denn das, was wir hier erleben, ist meines Erachtens einfach auch gesetzeswidrig. Ich weiß, es gibt jetzt eine Klage, vor dem Landgericht Hamburg und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht.
Sie engagieren sich in Brüssel, in Straßburg für den Digital Service Act, über den wir hier in der Sendung Netzwelt ja schon oft berichtet haben, über den wir diskutiert haben. Das Gesetz über digitale Dienste der Europäischen Union soll unter anderem den Verbraucherschutz, den Nutzerschutz im Netz verbessern. Welche Rolle spielen denn in diesem Kontext diese Dark Patterns, über die wir heute reden?
Die spielen da eine ganz große Rolle und wir haben auch gerade letzte Woche einen Änderungsantrag eingebracht, der genau diese Dark Patterns ganz deutlich verbietet. Das ist in dem Digital Services Act eben möglich und ich glaube, es ist an der Zeit, dass das Internet wieder zu einem Ort der Freiheit für uns alle wird, wo wir nicht die ganze Zeit manipuliert werden und ausgetrickst werden, um Dingen zuzustimmen, denen wir gar nicht zustimmen wollen. Und das können wir im Digital Services Act jetzt ganz konkret für ganz Europa ändern.
Nun bedienen sich ja die E-Commerce-Anbieter eines riesigen Arsenals an Tricks und Kniffen, um uns Netznutzerinnen und Nutzer zu manipulieren. Wie wollen Sie das eindämmen? Das ist doch ein Dschungel aus Algorithmen und intransparenten Verfahren und Grafiken und so weiter, der rasend schnell wuchert.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Die Technologie entwickelt sich schnell weiter und vor allen Dingen die Geschäftsmodelle der großen Plattformen, die das Internet heutzutage leider dominieren, entwickelt sich noch schneller weiter. Deswegen, dass man grundsätzlich Dark Patterns verbietet, geben dafür auch eine Definition an, wünschen uns aber eine europäische, schlagkräftige Agentur, die dann Richtlinien herausgibt oder Leitlinien, in denen jeweils definiert sind, was Dark Patterns sind. Das kann man gut mit Verbraucherschutzorganisationen, mit Expertinnen und Experten machen, damit man eben auf neue Entwicklungen auch eingehen kann und ganz klar sagen kann, welche Modelle dann nicht mehr zulässig sind. Und ich glaube, so ein reaktives System, was auch eben schnell reagieren kann auf neue Entwicklungen, ist da auch nötig, um Verbraucherinnen und Verbraucher im Netz ganz konkret zu schützen.
Also sozusagen eine Behörde, eine Agentur, die diesen Anbieterinnen und Anbietern dann mal auf die Finger klopft, ne?
Ganz genau.
In diesem Kontext geht es aber nicht nur um Verbraucherfragen in dem Sinne, als dass wir zu Verträgen und zu Kaufabschlüssen gedrängt werden, manipuliert werden. Sie haben auch Facebook, Sie haben Instagram, die großen Social-Media-Plattformen im Blick. Welche Rolle spielen denn Dark Patterns dort? Ich denke da vor allem an freie Meinungsbildung.
Da spielen Dark Patterns eine ganz wichtige Rolle, weil wir da ja automatisch eine Zustimmung geben müssen, aber gar nicht wissen, was eigentlich mit unseren Daten passiert. Also ich denke, ich gebe die Zustimmung, dass Facebook die Daten verwenden kann zum Beispiel oder Instagram, die ich in dem Moment freigebe, was den meisten Nutzerinnen und Nutzern aber gar nicht klar ist, dass dort Kategorien erfasst werden wie Drogenmissbrauch, Schlafstörung, Unfruchtbarkeit, bipolare Störung und so weiter. Ja. Es gibt 1600 Kategorien, die im Hintergrund an Daten erfasst werden, mit wem ich letzte Woche essen war. Dort werden Menschen miteinander vernetzt, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben wollen, wie zum Beispiel Patientinnen und Patienten eines Psychiaters. Ja. Und das ist, glaube ich, Menschen, die dort eine Zustimmung erteilen, überhaupt nicht klar. Das ist schon mal das erste Thema. Das muss eigentlich grundsätzlich verboten werden, dass Daten nicht in dieser Breite zusammengeführt werden. Das zweite Thema, was man eigentlich auch als Dark Pattern bezeichnen könnte, auch wenn das in der derzeitigen Definition nicht so vorgesehen sind, sind Empfehlungssysteme. Also welche Freundinnen und Freunde werden mir empfohlen? Welche Inhalte werden mir vorgesetzt? Das ist auch extrem problematisch, weil wir als Nutzerinnen und Nutzer ja überhaupt keine Kontrolle darüber haben, auf welcher Datengrundlage diese Empfehlungen ausgesprochen werden. Und das müsste man ändern. Natürlich soll es die Möglichkeit geben, für solche Plattformen Empfehlungen auszusprechen. Die müssen aber auf den Vorlieben basieren, die ich selber angebe als Nutzerin und auf den Daten, die ich wirklich freigegeben habe und von denen mir klar ist, dass ich sie freigegeben habe.
Das ist eine Binse, dass Amazon und Facebook wahrscheinlich über uns mehr wissen als wir selber, ne?
Ja, absolut, natürlich. Uns ist überhaupt nicht klar, also das kann einem gar nicht klar sein, wie viele Daten diese Plattformen über uns besitzen, weil uns ja überhaupt nicht klar ist, was da im Hintergrund alles an Offline- und Online-Daten zusammengeführt wird. Es gab vor 2 Wochen ein Dokument der britischen Regierung, das sagte, dass Google über jeden Nutzer und jede Nutzerin das Äquivalent von 3 Millionen Seiten Word-Dokument besitzen. Also ich glaube, jeder, der sich das mal klar vor Augen führt, der erteilt seine, würde seine Zustimmung eigentlich lieber nicht mehr erteilen.
Vielen Dank an Alexandra Gese. Sie ist Europaabgeordnete für die Fraktion der Grünen und engagiert sich unter anderem für klare und strenge Regelungen im Umgang mit Dark Patterns im kommenden Digital Services Act der Europäischen Union. Das Gesetz über digitale Dienste soll unter anderem den Verbraucherschutz, den Nutzerschutz im Netz verbessern. Ich spreche jetzt mit Professor Dominik Herrmann. Er forscht an der Uni Bamberg unter anderem zum Schutz der Privatsphäre im Netz. Herr Professor Herrmann, an welcher Stelle, mit welchen Verfahren tangieren Dark Patterns denn unsere Privatsphäre, wenn wir uns im Netz bewegen, wenn wir bei einem E-Shop unterwegs sind, auf einem Buchungsportal oder bei Social Media?
Also ich denke, die meisten von uns haben schon von Cookie-Bannern gehört oder die auch leidvoll im täglichen Leben erfahren. Und da hat das viel mit Privatsphäre zu tun, weil wir uns letztlich eine Einwilligung abgerungen werden soll, nämlich die Zustimmung, die Daten, die man da beim Surfen im Internet hinterlässt, erfassen zu dürfen und weitergeben zu dürfen. Und das erfolgt immer nicht immer mit fairen Mitteln.
Nun sind Dark Patterns ja nichts Neues. Diese Verfahren, die sind seit Jahren fest etabliert. Die werden ständig verfeinert. Nun ist mir das sogar neulich schon bei meinem Smart TV über den Weg gelaufen. Da werde ich jetzt plötzlich nach Cookies gefragt. Gehört das da rein in diesen Kontext?
Ja, na klar. Also das Problem ist, die Thematik ist halt kompliziert und die meisten Menschen haben eigentlich keine Zeit und auch keine Lust, sich mit dem Thema so detailliert auseinanderzusetzen. Und dementsprechend können die Hersteller auch nicht gut die Fragen formulieren und müssen im Endeffekt darauf hoffen, dass die Leute nicht so genau das Kleingedruckte lesen, sondern einfach weitermachen wollen, Fernsehen schauen wollen zum Beispiel und dann einfach möglichst schnell auf Zustimmen klicken. Und das ist ein Problem, ja.
Und ablehnen ist unheimlich schwer zu finden. Ich glaube, genau an dem Punkt kommen wir dann zu diesen Dark Patterns, wenn ich sozusagen als Nutzerin, als Nutzer eine Ewigkeit rumsuchen muss oder mich durch endlose Tabellen wühlen muss, um was abzulehnen. Ist das richtig?
Ja, ganz genau. Also wir sprechen da von einer Hierarchie-Asymmetrie, also eben, dass zwei gleichwertige Optionen, nämlich Zustimmen und Ablehnen, eben nicht so gleichwertig den Nutzerinnen und Nutzern präsentiert werden, sondern das eine wird deutlich größer, farbiger, einfacher erreichbar gemacht als das andere. Und das ist in der Hinsicht natürlich unfair, weil wir das Gefühl haben, die erwünschte und korrekte Entscheidung ist die für uns nicht förderliche. Und das wird schon absichtlich gemacht. Also das ist kein Versehen, sondern da steckt Kalkül dahinter.
Was passiert denn mit uns? Wie geschieht diese Manipulation unserer freien und autonomen Entscheidung, wenn wir uns beispielsweise bei Amazon bewegen und nach einem Produkt suchen?
Also die Problematik bei Webshops zum Beispiel wie Amazon ist, dass die Entscheidungen, die wir dort treffen, nämlich welche Produkte wir uns anschauen, alle mitgeschnitten werden, alle archiviert werden und letztlich dazu verwendet werden, um uns in unserem Kaufverhalten und auch in unserem, also was wir uns wünschen oder was wir wichtig finden, zu beeinflussen. Indem zum Beispiel Produkte, die wir uns schon mal angeschaut haben, dann auf einmal wieder angezeigt werden. Vielleicht bekommen wir die sogar per E-Mail eine Woche später nochmal vorgeschlagen, jetzt mit einem klein wenig günstigeren Preis. Und all das soll uns im Prinzip weiterhin diese Kaufentscheidung, die wir vielleicht im ersten Moment schon getroffen haben, nämlich nicht zu kaufen, schwerer machen. Ja, es wird konstant in Erinnerung gerufen, es wird auch suggeriert, dass vielleicht ein bisschen eilt, ja, dass man also jetzt noch die Gelegenheit hat und all das, dafür sind Menschen sehr empfänglich für diese Form von Manipulation, einfach weil unser Gehirn auf solche Reize reagiert und dann man sich jedes Mal wieder rational mit Anstrengung dagegen entscheiden muss, also die Füße stillhalten, doch nicht kaufen.
Also sich dagegen entscheiden ist viel schwieriger, als sich dafür zu entscheiden, ist das richtig?
Ja, na klar. Also die Dafürentscheidung fällt einem oder soll einem so leicht wie möglich gemacht werden, indem sie also auch konstant leicht nervend wieder präsentiert wird.
Das heißt, diese Prozesse greifen ein in unser Unterbewusstsein. Wie sehr lassen wir uns denn dann davon leiten, was uns diese Algorithmen letztlich vorsetzen? Denn diese Buttons, diese grafischen Elemente, die verändern sich ja ständig, die werden ja ständig neu generiert.
Ja, genau. Ich würde das gar nicht so sehr auf die bösen Algorithmen schieben, wie das natürlich ganz gern gemacht wird. Da stecken schon Menschen dahinter, also auch alles, was wir so heute an Manipulation oder an Dark Patterns sehen, das haben letztlich Psychologen und Grafikdesigner oder Webdesigner sich überlegt und das in mühevoller Kleinarbeit im Laufe der Jahre einfach optimiert und auf uns abgestimmt. Da ist also noch nicht so viel künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen eingeflossen, sondern das hat man einfach durch Experimente herausgefunden, worauf einfach die Masse der Käuferinnen und Käufer am besten abfährt.
Profitieren die, die das einsetzen, denn letztlich auch dann von unserer partiellen Amnesie? Wir vergessen ja ganz schnell, was wir wann wo irgendwie angeklickt oder weggeklickt haben. Und vielleicht hat das am Ende auch so ein bisschen was mit Bequemlichkeit zu tun. Kann das sein?
Ja, das hat ganz viel mit Bequemlichkeit zu tun. Einfach die Tatsache, dass man im Moment natürlich auch kurzfristig belohnt werden will und diesen rationalen Blick auf die langfristigen Folgen, der ist anstrengend, der ist mühsam und der macht natürlich auch keinen Spaß eigentlich. Aber das Konsumieren im Hier und Jetzt, ja, das Weiterspielen bei einem Smartphone-Spiel, das, das Wiederholen eines fehlgeschlagenen Levels mit einem Klick möglich macht, das stimuliert natürlich. Ja, das macht Spaß, da bleibt man länger dran und am Ende verkaufen wir halt unsere Aufmerksamkeit. Ja, ich würde sagen, fast etwas, eigentlich die kostbarste Währung nach dem Geld, die wir zu verkaufen haben, womit wir unsere Zeit verbringen. Die Effekte, die wir da beobachten, sind alle letztlich basieren die auf der Art und Weise, wie unser Verhalten reagiert auf bestimmte Reize. Mhm. Und das haben jetzt eben diverse Institutionen und Organisationen einfach für sich entdeckt und beginnen das jetzt immer systematischer auszunutzen.
Wie kritisch sehen Sie das denn? Die Europaabgeordnete Alexandra Gese, die haben wir schon gehört in dieser Sendung, die sagt ja, das muss aufhören. Es geht ja nicht nur um unser Kaufverhalten, sondern auch um unsere freie Meinungsbildung, beispielsweise bei Facebook und Co., Stichwort Filterblasen.
Genau, also wir werden davon noch viel mehr sehen in nächster Zeit. Das ist, glaube ich, jetzt erst begonnen, die Entwicklung. Und es wird aber verdammt schwer sein, diese unerwünschten Patterns, also die Manipulation letztlich einzuhegen. Einfach deswegen, weil wir durch Gesetze ja schon immer sehr konkret regulieren müssen, was genau jetzt verboten ist. Das muss ja letztlich auch einer Überprüfung standhalten. Aber durch minimale Änderungen sich natürlich neue Varianten generieren lassen, die dann von der Definition im Gesetz schon nicht mehr erfasst sind. Dementsprechend denke ich, kann man von einem Katz-und-Maus-Spiel ausgehen, das da in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird.
Das heißt, selbst wenn die EU, sagen wir mal, im kommenden Jahr mit dem Digital Services Act eine Agentur einrichtet, die ein Auge darauf hat, die auf Beschwerden von Nutzerinnen und Nutzern reagiert, wird das nicht dazu führen, dass wir von heute auf morgen von diesen Dark Patterns erlöst werden, sozusagen?
Da wäre ich in der Tat nicht besonders optimistisch, genau. Das kann man daran festmachen, dass schon die Datenschutzaufsichtsbehörden, die ja die Rolle für die Datenweitergabe und Verarbeitung momentan innehaben, die sind ja auch mit ihrer Aufgabe eigentlich heillos überfordert, weil sie einerseits zu wenig Personal haben, um die Aufgabe zu erfüllen, aber auch einfach, weil die Asymmetrie gigantisch ist. Ja, da gibt es einfach Tausende und Abertausende von Unternehmen, deren eine winzige Zahl von behördlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüberstehen.
Ich habe mit Professor Dominik Herrmann zu Dark Patterns gesprochen. Dominik Herrmann forscht an der Uni Bamberg unter anderem zum Schutz der Privatsphäre im Netz. Am Anfang der Sendung habe ich die Verbraucherzentralen in Deutschland erwähnt. Der Bundesverband geht gegen diese Machenschaften mit diesen Dark Patterns vor. Jennifer Kaiser arbeitet im Referat Digitales und Verbraucherrecht der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz und an sie geht die Frage, warum sehen die Verbraucherzentralen Dark Patterns so kritisch?
Wir sehen Dark Patterns kritisch, weil sie den Nutzer einer Website manipulieren. Sie führen dazu, dass der Nutzer zu einer bestimmten Handlung verführt wird, weil etwa ein Button durch farbliche Hervorhebung dazu verleitet, zuerst auf diesen zu schauen und diesen vielleicht vorschnell anzuklicken. Es werden aber auch teilweise verwirrende Formulierungen verwendet und der Verbraucher dadurch in die Irre geführt.
Und wo kann man als Kunde Dark Patterns melden, also wenn man glaubt, welche entdeckt zu haben?
Die Marktbeobachtung hat einen Aufruf zu Dark Patterns gestartet. Man findet diesen Aufruf über die Internetseite verbraucherzentrale.de, dort unter dem Thema Marktbeobachtung. Die Marktbeobachtung aus Verbrauchersicht macht den Verbraucherschutz in Deutschland schneller, zielgenauer und schlagkräftiger. Denn durch die systematische Analyse und Auswertung realer Erfahrungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern erkennt der Verbraucherzentrale Bundesverband frühzeitig strukturelle Probleme.
Jennifer Kaiser vom Referat Digitales und Verbraucherrecht der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Dark Patterns, die dunklen Muster im Netz, die uns manipulieren, die uns drängen, unser Unterbewusstsein beeinflussen. Aus der E-Commerce-Branche wollte mir niemand etwas zum Einsatz dieser Dark Patterns sagen. Das Thema ist Betreibern offensichtlich unangenehm und keiner will den Einsatz der manipulativen Produkte zugeben. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Politik im Moment so viel Druck macht, dass Berlin und Brüssel, aber auch die USA dem wuchernden Einsatz der Muster einen Riegel vorschieben wollen. Der Digital Services Act der Europäischen Union, der Verbraucherinnen und Verbraucher und uns Netznutzer künftig besser schützen soll, könnte dazu ein wichtiger Schritt sein. Er kommt im Sommer nächsten Jahres. Das können wir mitnehmen aus dieser Sendung und auch die Anregung, skeptischer und kritischer im Netz unterwegs zu sein, um der allgegenwärtigen Manipulation nicht auf den Leim zu gehen. HR Info Netzwelt gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei HR Info. Mein Name ist Udo Langenohl. Bleiben Sie neugierig.